Peter, du hast jetzt einen Lauf.
Ja, ja, ich versuche schnell zu laufen.
Ja?
Ja. Ja. Genau, nächstes Thema ist nämlich der Peer zu IFRS 16. Sie haben die Unterlage erhalten, von daher können wir dann, wenn es richtig losgeht, direkt auf Folie 13 sozusagen starten. Wir hatten nämlich in der letzten Sitzung bereits über den am 17. Juni publizierten Request for Information gesprochen. Die Konsultationsfrist ist noch bis zum 15. Oktober. Und in der ersten Befassung unsererseits haben wir die Fragen 1 bis 3 erläutert, sodass für heute noch Fragen 4 bis 6 verbleiben. Und wie gesagt, mit Frage 4 fangen wir dann auf Folie 13 an. Vielleicht noch ganz kurz als übergreifende Botschaft und als Rückblick zur Gesamtbeurteilung des Standards. Also zu Frage 1 hatten wir damals gesagt, oder hatten Sie gesagt, dass der Standard grundsätzlich wie beabsichtigt funktioniert. Positiv betont wurde, dass die inhaltlichen Regelungen eindeutiger seien als im Vorgängerstandard IFRS 17 und das einheitliche Bilanzierungsmodell für Leasingnehmer eine Verbesserung darstelle. Kritisch angemerkt wurde, dass die Umsetzung, Klammern erwartungsgemäß, sehr aufwendig gewesen sei. Beispielsweise, weil nicht für alle Sachverhalte ausgereifte IT-Lösungen zur Verfügung standen und manuelle Workarounds halt nötig waren. Aber durch die notwendige Bestandsaufnahme aller Miet- und Leasingverträge habe der große Aufwand auch zu einem besseren Überblick innerhalb eines Konzerns über vorliegenden Verträge geführt, so dass das zumindest ein sehr, sehr positiv herauszustellender Aspekt ist. Der größte Kritikpunkt, den wir in der Runde hier gehört hatten, war aber, dass der ISB die laufenden Kosten unterschätzt habe. Diese seien beispielsweise aufgrund der notwendigen Pflege des jeweiligen Leasing-Tools und notwendiger Nachjustierung bei großen Leasing-Portfolien, beispielsweise beim Kfz-Leasing, ohne erkennbaren materiellen Nutzen und somit halt deutlich höher als initial erwartet. Ob der hohe Aufwand den Nutzen aus Sicht der Ersteller im Nachhinein rechtfertige, sei unklar. Daher sollte ISB bei zukünftigen Standardsetzungsaktivitäten die Erwartung höherer laufender Kosten zugrunde legen. Im Hinblick auf das weitere Vorgehen wurde aber auch festgehalten, dass nach den anfänglichen Herausforderungen für die wesentlichen Sachverhalte Accounting Policies und Prozesse entwickelt wurden, die in der Praxis gut funktionieren. Und deshalb wurde kein Bedarf an wesentlichen Änderungen an IFRS 16 festgestellt, weshalb halt grundlegende Änderungen des Standards vermieden werden sollten. Und da diese eher zu weiteren Störungen führen würden und diese halt die Vorteile der Änderung des Standards dann überwiegen würden. Ja, wie gesagt, das noch als kurzer Rückblick. Zwischenzeitlich ist noch zu vermerken, dass wir eine Outreach-Veranstaltung zum Peer organisiert haben, und zwar am 26. September gemeinsam mit dem ISB. Der Flo, also Florian Esterer, wird dabei sein, genauso wie EFRAG, die Österreicher, also AFRAG, und der FAIR aus der Schweiz. Und das heißt, wir liegen mit dem Outreach natürlich zum einen innerhalb der Kommentierungsfrist, zum anderen aber auch noch vor unserer nächsten Sitzung, sodass wir die Erkenntnisse daraus dann auch in der Oktober-Sitzung, wenn wir uns dann den Entwurf der Stellungnahme angucken, noch berücksichtigen können. Genau, mit der Vorrede würde ich dann jetzt, wie gesagt, auf Folie 13 einsteigen und in dem Abschnitt 4 zu den laufenden Kosten der Leasingnehmer aus der Anwendung der Bewertungsvorschriften. In diesem Abschnitt werden einige der Anforderungen in IFRS 16 erörtert, die nach Ansicht der Stakeholder zu ihren Bedenken hinsichtlich der laufenden Kosten beitragen, die möglicherweise höher sind als erwartet. Also das, was wir in der Runde ja auch schon bereits gesagt hatten. Das ISB würde gern verstehen, inwiefern die Anforderungen für die Bewertung der Leasingverbindlichkeit zu laufenden Kosten dazu beitragen, dass die Kosten eben deutlich höher sind als erwartet. Und wenn ja, wie diese Kosten reduziert werden könnten, ohne dass die Nützlichkeit der Finanzinformationen über Leasingverhältnisse wesentlich beeinträchtigt wird. Kurz noch zum Hintergrund. Die Folgebewertung der Leasingverbindlichkeit ist soweit bekannt. Nach Beginn des Leasingverhältnisses muss der Leasingnehmer die Leasingverbindlichkeit bewerten, indem er den Buchwert erhöht, um die Zinsen auf die Leasingverbindlichkeit wiederzuspiegeln, den Buchwert verringert, um die geleisteten Leasingzahlungen wiederzuspiegeln und eine Neubewertung des Buchwerts vornehmen, um jegliche Neueinschätzungen oder Änderungen der Leasingverhältnisse, sprich Modifikationen oder geänderte in Substance Fixed Leasingzahlungen wiederzuspiegeln. Dann haben wir noch das Reassessment einer Leasingverbindlichkeit. IFRS 16 verlangt von dem Leasingnehmer, die Leasingverbindlichkeit neu zu bewerten, um Änderungen der Leasingzahlung wiederzuspiegeln. und den Betrag der Neubewertung der Leasingverbindlichkeit als Anpassung des Nutzungsrechts zu erfassen. Ein Leasingnehmer bewertet die Leasingverbindlichkeit neu, indem er die geänderten Leasingzahlungen unter Verwendung eines geänderten oder eines historischen Zinssatzes abzinst. Und vorgegeben ist auch, wann er welchen verwendet. Das heißt, ein geänderter Abzinsungssatz wird dann verwendet, wenn sich die Laufzeit des Leasingverhältnisses ändert oder die Beurteilung einer Kaufoption für den zugrunde liegenden Vermögenswert sich ändert. Ein unveränderter, also sprich ein historischer Abzinsungssatz wird verwendet, wenn sich die Beträge ändern, die voraussichtlich im Rahmen der Restwertgarantie zu zahlen sind oder der künftigen Leasingzahlung infolge einer Änderung des Indexes oder des Zinssatzes, der zur Bestimmung dieser Zahlung verwendet wird. Zu guter Letzt noch ganz kurz zu den Modifikationen. Unter einer Modifikation wird bekanntlich eine Änderung des Umfangs eines Leasingverhältnisses oder des Entgelts für ein Leasingverhältnisses, die nicht Teil der ursprünglichen Bedingungen des Leasingverhältnisses war, verstanden. Und ein Leasingnehmer muss eine Modifikation als separates Leasingverhältnis bilanzieren, wenn die Modifikation den Umfang des Leasingverhältnisses durch die Hinzufügung des Nutzungsrechts an einem oder mehreren Vermögenswerten erhöht und die Gegenleistung um einen Betrag erhöht wird, der dem marktüblichen Einzelpreis für diese Erhöhung entspricht. In allen anderen Fällen ist ein Leasingnehmer verpflichtet, der Neubewertung der Leasingverbindlichkeit zu entsprechen, indem er grundsätzlich eine korrespondierende Anpassung des Nutzungsrechts vornimmt und für gegebenenfalls entstehende Gewinne und Verluste aus einer Beendigung oder einer teilweisen Beendigung eine erfolgswirksame Erfassung vornimmt. Das nochmal als doch recht ausführlicher Hintergrund. Feedback dazu seitens der Stellungnehmenden oder generell des eingesammelten Feedbacks war, dass einige Ersteller und Standardsätze angegeben haben, dass die Ermittlung der Abzinsungssätze aufgrund ihrer Komplexität weiterhin kostspielig und schwierig ist, was zu den hohen laufenden Kosten der Anwendung von IFRS 16 beiträgt. Der Vorschlag, der damit einhergeht, ist, dass zusätzliche Leitlinien zur Bestimmung der Incremental Borrowing Rate gegeben werden sollten. Andere Stakeholder meinten, dass der ISB die Anforderungen vereinfachen sollte, um das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu verbessern, wobei jetzt hier nicht konkret aufgeführt ist, wie diese Vereinfachungen aussehen könnten. In einigen Branchen treten auch Ereignisse, die eine Neubewertung der Leasingverbindlichkeit oder von Modifikationen auslösen, sehr häufig aus und betreffen größere Portfolien von Verträgen, die komplexe Bedingungen haben. Und das bedeutet halt auch einen hohen Ressourcenaufwand und häufig manuelle Arbeiten, wie die Analyse von Vertragsänderungen, die nicht automatisiert werden können. Das halt als Hintergrund für die hohen Kosten. Und natürlich, auch das haben wir ja schon besprochen, einige Anforderungen sind komplex in der Anwendung. Beispielsweise kann es schwierig sein, die Beträge zu bestimmen, die als Anpassung des Nutzungsrechts beispielsweise in der G&V zu erfassen sind, wenn ein Reassessment der Leasingverbindlichkeit, aber auch gleichzeitig eine Modifikation, die den Umfang des Leasingverhältnisses verringert, also eben zur gleichen Zeit auftreten. Dann wird angemerkt, dass die häufige Neubewertung der Leasingverbindlichkeit die Transparenz der Finanzinformationen nicht wirklich verbessert und die daraus resultierenden Informationen auch nicht immer wesentlich sind. Und als letzter Punkt der hier aufgeführten Kritik oder Einschätzung ist, dass die Bilanzierung der Änderung künftiger Leasingzahlen, die sich aus einer Änderung des Indexes oder eines Zinssatzes ergibt, der zur Bestimmung dieser Zahlung verwendet wird, halt auch ebenfalls zu den hohen laufenden Kosten beiträgt. Wie gesagt, alles wenig überraschend, aber grundsätzlich sind das die Faktoren, die bisher schon genannt wurden. Vor dem Hintergrund ist dann die Frage 4 des RFIs, ob denn die laufenden Kosten den Erwartungen weitgehend entsprechen. Da hatten wir ja schon gesagt, dass dem eher nicht so ist, sondern dass sie deutlich darüber hinausgehen. Und es wird hier nochmal darum gebeten, einmal zu erläutern, an welchen Stellen die Kosten wirklich höher sind und insbesondere auch, wie da eine Reduzierung möglich sei. Und wie gesagt, wir haben das Thema ja bei der übergreifenden Einschätzung des Standards eigentlich auch schon mal angesprochen. Aber jetzt, dass ihr an der Stelle in Frage 4 dezidiert auch nochmal erfragt wird, dann halt, wie gesagt, die Frage hier in die Runde. Was sind da eigentlich so die Hauptschmerzpunkte und an welchen Stellen gibt es da eine Möglichkeit, das zu erträglicher zu gestalten?
Ich muss vielleicht eines sagen, dass man das die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt. Wenn man jetzt nur die Kosten höre, laufenden Kosten, Ich habe natürlich dadurch auch immer einen laufenden, ich habe natürlich einen laufenden Aufwand auf die Verträge, den Stand der Verträge aktuell zu halten. Nützt mir nichts, wenn ich eine Datenbank habe mit den Verträgen, die jetzt einmal implementiert wurden und die dann nicht aktuell sind. Dann nützt mir die schönste Datenbank nichts. Sondern das ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Das ist wie eine Adressdatenbank, die muss ich auch aktuell halten, weil sonst irgendwann nützt mir nichts mehr, wenn es veraltet ist. Und deshalb habe ich hier genauso. Im Grunde genommen ist ja ein laufendes Beschäftigen mit den Daten und wenn das System richtig rechnet, dann kommt entsprechend die Änderungen kommen aus dem System mehr oder weniger raus, als wie viel es manuell in Anpassung bedarf. Aber an sich ist es halt einfach ein erzwungener Aufwand des Unternehmens, fürs Unternehmen, dass die ihre Verträge und ihre Übersicht aktuell halten, gleichzeitig mit dem halt entsprechend verbundenen Nutzen. Diese laufenden Kosten, die jetzt immer wieder genannt wurden, haben meines Erachtens schon auch den entscheidenden Vorteil, dass ich eben auch immer up to date bin. Sein muss.
Ja, wobei, also ich würde klar, wenn ich sage, in Linie, ja, das halte ich aktuell, wobei ich denke, dass ich vorher auch schon immer versucht, so eine Asset am besten zu bewirtschaften, aber dieses Ding, dass ich jetzt so ein riesiges Tool brauche, ja, was ich vorher einfach nicht hatte, ja, das ist klar. Und das ist Tool muss ich pflegen, habe ich Kontenänderungen, die ich da pflegen muss, ich habe Systemanbindungen, Schnittstellen, immer wenn sich da was ändert. Das ist einfach da, das hätte ich vorher nicht gebraucht. Das ist so ein Tool, was mir die Hochdaten in Buchungsdaten übersetzt, das habe ich halt vorher nicht gebraucht, das ist laufend da. Ja.
Aber was sind Kontenänderungen ist bei EU 16?
Ja, ich sag, wenn ich, wir haben Dinger, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier etwas 18 implementiere und irgendwo was neu zuordne, dann komme ich da auch vorbei. Ja, wenn ich, also die Dinge rein aus dem IFRS 16, das sei natürlich, das ist irgendwo stabil. Ja, also wir haben auch Dinger, wenn ich jetzt hergehe und sage Mindestbesteuerung beispielsweise, muss ich bestimmte Informationen greifen, dann komme ich da auch vorbei. Ich weiß, das alles dann irgendwie mit den Leasing zu tun hat, aber es gibt ja auch Trigger durch andere Maßnahmen, die dann wieder sozusagen mit größerer Grundgesamtheit an bundesrelevanten Sachverhalten treffen, die ich halt auch bedenken muss. Wenn sie nicht da sind, dann habe ich da keinen Impact. So ist es halt. Aber ich habe mir jetzt da halt was, wenn man so will, auf die Bilanz geholt, ja, was halt gespielt werden muss. Das ist so und das verursacht Glauben. Mehr Kosten als endlich auf der Bilanz. Ja. Das ist einfach schön.
Aber die Asset-Liste hast du ja auch aktuell. Also die Immobilienliste muss ja auch aktuell laufen. Ich kann ja sagen.
Nee, ich sage ja, es wäre ein Teil. Ja, das mache ich aber idealerweise schon aus eigenem Interesse. Ja, da musst du ja ordentlich bewirtschaften. Aber es geht ja hier um die These. Ja, glaube ich, das stand mal da. Also, gut, ich habe einen hohen Implementierungsaufwand. Danach ist alles gut. Das war da. Ja, und wie stimmt in Höhe dieser laufenden Tunkosten und Pflegekosten halt nicht? Die bringt, glaube ich, jetzt auch niemanden um. Ja, also im Sinne von finanziellem Impact, aber ist halt da.
Und wir müssen ehrlich konstatieren, wenn jetzt die Frage ist, wo kann man es vereinfachen? Das ist ja Teil der Frage. Ich sehe jetzt auch nicht, also wo man da jetzt ansetzen könnte. Bei Modifikationen oder Measurements. In der Theorie her ist das schon logisch.
Da kannst du darauf hoffen, dass wenn irgendwann KI ganz toll ist, dass das über deine Datenbank drüber mäht, ja, und dir alles im Prinzip dann anders macht und du vielleicht unsere Schnittstellen baust oder so, aber aktuell kannst du da nichts machen. Ich glaube, der zweite Punkt ist einfach der, das hatten wir auch angesprochen, wir haben eigentlich disproportionale Behörden Aufwand für Themen, die eigentlich insgesamt aus Konzernsicht nicht materiell sind. Ja. Das sind, da ist ja das Klimaturpark ist ja angesprochen worden, ja. Das sind Dinge, die mit einer kurzen Laufzeit oder kürzeren Laufzeit, keine Immobilien, 3 Jahre Laufzeit, wo ich aber aus der Art des Assets heraus häufig Änderungen habe und wenn ich dann halt IFRS 16 voll anwende, ja, dann bin ich ständig am Modifizieren und Umrechnen, eigentlich über den Output, ja, am Ende der nicht die Nadel bewegt, aber das muss halt auch gemacht werden. Und da ist halt der Punkt leer, glaube ich, da auch die Frage, was kann man da machen? Da hat man ja mit dem IFRS 16 über diese 5.000-Euro-Grenze eigentlich ja was Besonderes gemacht, ne? Dass man eine quantitative Wertgrenze in so einen Standard reinschreibt, wie. Also könnte ich natürlich sagen, wenn ich mal sammle, was vielleicht so Feldwald- und Wiesen-Assets sind, die könnten meinetwegen wahrscheinlich auch 50.000, 60.000 Euro sein. Ja, da wird wahrscheinlich quasi im größeren Kontext auch noch nichts passieren, aber das würde vielleicht viel Effort wegnehmen. Ja.
Was ist die Aussage mit den 5.000 Euro? Das ist ja kurz.
Ja, also der Begriff war der, denn normalerweise sagt ja dann der Standardsetzer, Materiality ist nicht mein Ding, das müsst ihr machen, das haben wir bei mir bis 16 aber alles gemacht, weil ich es im Standard sozusagen quantifiziert habe, die Materiality.
Ja, nicht die Materiality, sondern das ist ein separates Zweck. Aber da ist die Frage, schon einmal angepasst werden müsste. Und dann sagt er, dann geben wir jetzt mal nach 10 Jahren nach 10.000 Euro.
Ja, wenn wir aber ehrlich sind, natürlich ist das für Siemens alles Kleinkram, aber dann gibt es halt auch die kleineren Unternehmen. Ich glaube, das kam ja aus den USA, oder?
Das war nur ein ISB. Das ist eine Grenze oder eine Regelung, die es unter US GAAP auch nicht gibt. Ich habe damals ganz klar gesagt, also wir haben eine Materiality-Regel, wir glauben, dass die anwendbar ist, und dieses Signaling von 5.000, das brauchen wir. Das war tatsächlich etwas, was ich im ASB gehört habe, die sagten, dass das auch aufgelöst, dass wir hier von Materiality Produkt machen können, könnte man sich nur in der Form da einfach ein Quick-Out geben, sodass wir gar nicht das aufgeben müssen.
Wo man auch klar sagen muss, was ja sehr, sehr hilfreich war. Ja. Kopierer und Co. sind rausgeflogen.
Ja, aber wenn du jetzt mal dir zum Beispiel die Preisentwicklung von E-Bikes anschaust,
jetzt 5.001 Euro kostet.
Ja, also
aber sind die in Summe für euch wesentlich? Das ist ja die zwei. Also ich verstehe den Punkt, wäre ja auch gern für eine höhere Grenze, klar. Aber die Frage ist ja dann, ob sie aus Gesamtkonzernbilanzsicht
wesentlich. Da kommst du nicht raus, ne? Wenn der über 5.000 Euro mussten finanzieren, mussten halt erstmal berechnen.
Klar, du musst berechnen, um dann die Wesentlichkeit zu prüfen. Ja.
Aber ich sage, der Punkt ist der, also wenn man sagt, okay, ich komme durch dieses Quantifizieren nicht, ja, dann ist es ja sehr eine Kombination. Ich habe eigentlich, wie lange ist meine Laufzeit? Ja, dann bin ich bei 3 Jahren. Dann ist für mich jetzt die Frage, also wie welcher Wert kommt raus, ja, wenn ich insgesamt bin und kurze Laufzeit, ja, ob dann die der Aussagegehalt dann so viel besser ist, ja. Und da könnte ich auch sagen, also in der Kombination, ja, wenn ich sage bestimmte Wertgrenze und dann bin ich nicht bei diesem Einjahrzeitraum, was es ja auch gibt, ja, dass ich sage, innerhalb eines Jahres muss ich das nicht als Asset ansetzen, sondern Unternehmenstag durch die P&L, ob man da was machen kann und sagen kann, da komme ich im Prinzip, kann ich den Horizont auch verlängern, wenn das insgesamt zu keinem materiellen anderen Ergebnis führt. Also da könnte man, glaube ich, schon nochmal irgendwie angehen.
Also bei der Wertgrenze von 5.000 aus meiner Sicht wunderbar. Wir hatten Inflation,
also der basiert muss die.
Das bin ich jetzt. Man kann es ja so machen, auch wieder Vorlage legen und so wie die EU-Kommission das mit den großen Klassen für Kapitalgesellschaften ja auch macht, alle paar Jahre machen wir mal eine Anpassung.
Ja.
Und aus meiner Sicht ist die längst überfällig. Also mit Messen an der Kaufkraft müssten es jetzt mindestens 7,5 sein.
Und ja, so, und genau. In Südamerika.
Die Türkei würde wahrscheinlich noch höher.
Ja.
Muss man Währungsumrechnung, Dollar, Euro muss natürlich noch gegenrechnen. Ja. Das darf nicht schon sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die größte und wichtigste Diskussion ist. Die Inflation
jetzt. Für die Unternehmen ist es nicht so unwichtig.
Ja,
Meinst du, da würde jetzt ein Rewatch gemacht, wo jetzt 5 oder 6.000 haben?
Bei E-Bikes schon. Wenn man auf die E-Bikes schaut zum Beispiel, das ist dann schon ein Unterschied, weil bis 5.000, da gibt es halt bestimmte E-Bikes, die gehen auch also immer für über 5.000.
Die sind dann genau zwischen 5 und 6.
Wir können ja trotzdem abschließen. Ich glaube, jetzt ist ein Thema, kannst du gerne mitnehmen. Ich glaube, das ist hochgekommen. Und dann rausverhandeln, möglichst hoch.
Nee, wir sind jetzt gar nicht mehr beim ASAF, sondern es muss ja in unsere Stellungnahme landen. Ja. Zum RFI. Ja, das ist ja nicht mit, sondern die Runde
hast du recht.
Ja. Ja, aber jetzt mal, ich glaube, es ist ja insofern hilfreich, als es vorher wurde ja skizziert, dass es einen großen Kostenblock gibt, der laufende Kosten sind, wo sich auch wenig machen lässt. Und diese kleineren Punkte, wo sich vielleicht was machen lässt, das ist ja genau sowas, das sollte man dann schon transportieren.
Ja, definitiv.
Ja, aber es ist ja immer noch ein Peer, ne? Ja. Da, wo das Ding wirklich schief läuft,
sozusagen.
Ja. Ist das was, also.
Ich hab, also, gerade jetzt bei Frage 4.2, also eine haben wir sogar, glaube ich, auch bei anderen Fragen. Also, wo ich so ein bisschen gucken würde, ist jetzt reflektiert auch im Vergleich zu von vor 5 Jahren ist schon dieses KI-Thema, inwieweit wirkt sich das auf diese Kostendiskussion, ich sag mal positiv oder negativ, ja. Und beide Richtungen sehen halt aus, weil ich glaube ja schon, dass nach vorne sich da deutlich mehr möglich ist mit der Inhaltsanalyse von Verträgen. Also heute ja schon. Man kann ja eigentlich schon einiges machen, ja. Und wenn man ein GPT-5-Modell einen Vertrag gibt und ein IFRS-16 gibt, da kommt ja schon einiges Interessantes drauf, was nicht so verkehrt ist. Also insofern glaube ich schon, das ist so ein Punkt, den, wo ich sagen würde, da muss man wahrscheinlich ein bisschen gucken. Das ist vielleicht, das hat man so im Assessment vor 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht notwendigerweise gesehen. Und das Zweite, was ich überlegt habe, ich weiß, irgendwie hilft dem Erkenntnisgewinn, diese Kosten ein Stück weit zu strukturieren, kam jetzt auch so ein bisschen durch, was sind Kosten der Datenerhebung, also wenn es genau darum geht, jetzt Verträge nach irgendwelchen relevanten Kennziffern und Dingen zu strukturieren und sortieren. Und wenn ich diese Taxonomie hätte, also das ist sozusagen das eine, sozusagen diese Strukturen, strukturierten Daten erstmal hätte, dann die zweite Frage, dann wirklich, sag mal, der intellektuelle Part jetzt, die Bilanzierungskonsequenzen abzuleiten. Also wo gibt es jetzt hier noch Bewertungsfragen, irgendwelche Prämissen, die ich festlegen müsste oder so. So, da glaube ich schon, würde ich eben schon überlegen, ob man in diesem ersten Teil, ob es da vielleicht schon zukünftig deutlich einfacher wird, diese Daten zu erheben, Fragezeichen. Und dann eher die Brainwork natürlich schon noch bleibt, ein Stück weit zu sagen, okay, wie ziehe ich daraus jetzt die Konklusion der Bilanzierungskonsequenz. Und da gibt es wahrscheinlich schon bestimmte Dinge, wo jetzt irgendwie noch Judgment drin ist und so Brainwork, wo man vielleicht sagen muss, okay, da bleibt auch der Burden so ein bisschen da, weil ich das nicht so gut skalieren kann, gegebenenfalls. Aber weil jetzt filmen wir jetzt auch, du hast ja eine Reihe von Punkten auch in der Folie nochmal zusammengetragen, aus dem Peer-Fleece-Text sozusagen zum Stück. Und
also ich glaube, diese Punkte einmal zu adressieren und zu sagen, wenn es den Punkt ernst für Folgeprojekte, ist, glaube ich, sinnvoll. Auf der anderen Seite wüsste ich nicht, wie wir das genau dann übersetzen sollen, weil es ist halt immer ein Schuss ins Blaue. Wir entwickeln ja eine Regelung, für die es eben keine Erfahrungswerte gibt. Ja. Woher weiß ich jetzt, was der Aufwand ist? Ich kann eine Annahme treffen. Hier waren die Annahmen eben falsch. Das ist gut. Das sollte man zurückspiegeln, damit man sagen kann, okay, folgende Punkte haben wir einfach nicht gesehen. Aber wichtig ist, das, was der Andreas Bödecker sagte, ist das jetzt wirklich etwas, weswegen wir sagen, alle Griffe fallen lassen, wir müssen an den Standard fahren. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja das grundlegende Platz eigentlich, Standard funktioniert, ist implementiert, bitte Standard nicht nochmal anfassen. Mhm. Das ist, gelinde gesagt, auch unsere Erwartungshaltung. Ja, wir wissen, dass es allen Schmerzen bereitet hat, aber der PIR ist wirklich dazu da, zu sagen, okay, wo gibt es so massive Verwerfungen, dass wir sagen, wenn wir das Ding jetzt nochmal 5 Jahre laufen lassen, dann bricht hier irgendwo die Welt zusammen. Ja, und das sind die Dinge, die wir jetzt eigentlich in Erfahrung bringen wollen. Wenn es dann hier und da mal zwackt, dann kann man das am Ende des Tages irgendwo mal unterschieben, aber das sind jetzt nicht Dinge, weswegen wir als Projekt starten will. Also das Feedback ist wertvoll zu sagen, das sind höhere laufende Kosten, um die zu benennen, aber ich würde jetzt nicht unmäßig Herzblut reinstellen und versuchen, das mal irgendwie zu quantifizieren oder so. Solange nicht dahinter steht, ihr müsst was machen, denn ansonsten ja, kriegen wir hier ein Problem am Kapitalmarkt.
Aber was, glaube ich, also würde ich nicht auch so sehen, aber was vielleicht mit dieser Perspektive mit KI und so, wenn ich mir künftige Standards Gedanken mache, dass ich vielleicht absolut, ja, im Zuge dieser Kostenabschätzung dieses Thema digitalisierte oder automatisierte Datenbeschaffung adressiere und eigentlich sicherstelle, dass ich nichts implementiere, was so einer, sage ich mal, digitalisierten Datenerhebung im Wege steht. Mhm. Also dass uns eigentlich eher rumdreht und sagt, also wenn wir, gibt es da jetzt irgendwas, ja, was eigentlich behindert, dass ich das über irgendwelche KI-Lösungen etc. umsetzen kann. Ja. Also wenn und dann darüber nachdenken, ob das wirklich sein muss. Und das ist natürlich jetzt schon eine Abwägung, wie ähnlich der ist, die wir heute Morgen besprochen haben, für den Top-Tier von Unternehmen. Wahrscheinlich diese Fragestellung genau richtig und relevant. Für das Gros der Unternehmen weltweit. Jetzt die Frage der Digitalisierung so nicht stellen. Also bei uns mit Sicherheit von den 50.000, die bilanzieren, mal mindestens 55.000 irgendwo in Schwellen- und Entwicklungsländern. Den brauche ich jetzt gar nicht erst zu kommen. Ja. Da kann ich froh sein, wenn es eine längere Software gibt. Ja, und ich kann mal einen WLAN gebucht werden. Also das ist der Punkt, den man dann halt berücksichtigen muss. Aber ich sehe das schon. Dann müsste man im Grunde genommen eigentlich die Normen anders formulieren, sagen, das ist das Ziel, was wir zu erreichen suchen. Der Durchführungsweg ist uns grundsätzlich egal. Wenn er das mit Sarbanes-Oxley und internen Kontrollen, Prozessen und was weiß ich irgendwie verdrahtet bekommt, könnte er auch einen anderen Weg nehmen. Aber hier ist der Weg, den wir ansonsten vorschlagen würden. Dann müsste man das so machen. Das wäre ein Novum, sage ich mal, in der Standardregulierung. Und das wäre die einzige Alternative, die ich mir vorstellen könnte, wenn man die beiden Welten miteinander verbinden wollte. Der andere Punkt, den wir gehört haben, also ist der Nichtverfügbarkeit von entsprechenden Modellen zum Zeitpunkt, wo der Standard im Grunde genommen halt auf den Markt kam. Und gesagt haben, wir hätten wahrscheinlich hier deutlich mehr Übergangszeit einbauen müssen, eingedenk der Tatsache, dass es eben keine Standardsoftware gab. Ja, das ist ein ähnliches Feedback, was wir bei IPA 17 gehört haben, und es ist jetzt prospektives eins, was wir schon mal gefällt bekommen haben für das Dynamic Risk Management. Sagen, also eine SAP macht die garantiert nicht, daran fängt euch an, das Ding da zu programmieren. Das müsst ihr schon selbst machen oder müsst ihr irgendwie eine private Putze irgendwie beauftragen. Naja, das dauert natürlich. Ja. Also diese Punkte nehmen wir mit. Also insofern ist dieses Kostenargument, das ist einfach ein wertvoller Input, weil es uns nochmal zwingt, hier wirklich vielleicht doch ein bisschen nochmal extra Mühe reinzulassen, zu evaluieren. Ich würde das dann auch als Abspruch nehmen. Ich wieder praktisch zu Frage 5 zurückführen. Ich muss mich verabschieden, weil ich um 4 Uhr einen Anschlusstermin habe und deswegen mein Zimmer muss. Vielen Dank für die Aufnahme, für den Austausch, für die Argumente, die Inspiration. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen was mitgeben können von der großen weiten Welt. Jetzt können Sie das wieder sacken lassen. Nein, mit Gott sei Dank erfleckt.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Oh, dann willst du mal Nahtus weiter mit dem.
Genau, die Überleitung haben wir schon. Ne? Frage 5 ja. Betrifft nämlich tatsächlich ja auch mögliche Verbesserungen künftiger Übergangsvorschriften. An sich erstmal als Hintergrund ist ja nochmal skizziert, welche Übergangsvorschriften bestanden, welche Wahlrechte möglich waren. Denn das Feedback, was eingegangen ist, ist, dass die Stakeholder angegeben haben, dass beide Übergangsmethoden angewendet wurden. Die Rückmeldungen zeigen, dass der modifiziert retrospektive Ansatz, also ohne Anpassung der Vergleichsinformationen, aus Kosten-Nutzen-Gründen häufiger verwendet wurde und die Unternehmen die praktischen Erleichterungen als hilfreich empfanden. Einige Nutzer gaben jedoch auch an, dass die verschiedenen Übergangsoptionen die praktischen Erleichterungen und auch die unterschiedlichen Ansätze zur Bewertung von Nutzungsrechten an Vermögenswerten im Zusammenhang mit früheren Operating Leases die Modelle der Nutzer, also der Anwender, beeinträchtigt haben und die Datenanalyse erschwert haben. Die meisten Nutzer gaben jedoch an, dass die Unternehmen genügend Informationen zur Verfügung gestellt haben, damit die Nutzer die Auswirkungen der Umsetzung von IFRS 16 auf die VfE-Lage der Unternehmen auch verstehen konnten.
Und Entschuldigung, Peter, das Thema habe ich nicht verstanden, warum die Optionen das erschwert haben?
Na, weil das zu viele unterschiedliche Szenarien sozusagen, die dann im Vergleich aus Sicht der Analysten und Nutzer gegeneinander zu legen waren, war schwieriger, als wenn eine einheitliche Welt vorgegeben worden wäre, an der sich alle Unternehmen orientiert hätten.
Ja, na klar, wenn ich Optionen habe, muss ich immer Zeit investieren, auszuwählen, abzuwägen, aber das würde ich in der Kommentierung ganz klein halten, weil der Vorteil der Optionen war deutlich größer.
Nicht aus Sicht der Ersteller, sondern aus Sicht der Analysten.
Ach so, Entschuldigung.
Dann habe ich es verstanden. Dann habe ich es verstanden. Oder halt die Vergleichbarkeit beeinträchtigt.
Verstehe, aus Sicht der Nutzer, logisch.
Ja. Genau, ansonsten insbesondere die Anforderungen an Leasingnehmer, die gemäß IFRS 16 erfassten Leasingverbindlichkeiten von denen in Vorjahresabschlüssen gemäß IFRS 17 ausgewiesen Verpflichtungen aus Operating Leasing Verhältnissen überzuleiten, wurde von den Nutzern als nützlich erachtet und was ja auch schon zur Sprache kam, einige Ersteller bemängelten die Verfügbarkeit von IT-Lösungen zum Zeitpunkt der Umstellung. Deswegen vor dem Hintergrund ist Frage 5 bezieht sich darauf, dass was dem IASB mitgegeben werden kann oder sollte, wie er zukünftig bei der Entwicklung von Übergangsvorschriften bei anderen Standardsetzungsprojekten umgehen kann. Wie gesagt, ein Punkt, den Andreas Barko ja gerade schon hinterlassen hat, ist halt, dass der Übergangszeitraum ausgedehnt werden könnte. Ich weiß nicht, ob Sie sonst noch andere Gedanken haben, oder ob Sie erstmal das unterstreichen wollen, was bereits genannt wurde und darüber hinaus dann noch irgendwelche anderen Aspekte beipflegen wollen.
Kann ich unterschreiben.
Dem Gehörten zustimmen.
Ja.
Ja, wenn dem so ist, würde ich sagen, versuchen wir dann Frage 6 zu kommen, also zu den Einzelfragen 6. Das ist ja doch ein bisschen unterteilt, aber dann schaffen wir es vielleicht jetzt auch noch. Thema 6.1 bezieht sich auf die Anwendung von IFRS 16 mit IFRS 9 auf Mietkonzessionen. Da ist Ihnen ja auch noch bekannt, dass im Zuge der Corona-Pandemie das IFRS IC erörtert hatte, wie ein Leasinggeber eine Mietkonzession bilanziert, bei der die einzige Änderung des Leasingvertrags darin besteht, dass der Leasinggeber auf vom Leasingnehmer zu leistende Zahlungen verzichtet, was zu einer teilweisen Tilgung der Leasingverbindlichkeit des Leasingnehmers geführt hat. In der Erörterung ist zudem deutlich geworden, dass ein Leasingnehmer zwei Möglichkeiten hat, um Mietkonzessionen zu bilanzieren. Der Leasingnehmer könnte entweder im Sinne von IFRS 9, also den Paragraph IFRS 9, also IFRS 9 auf den erloschenen Teil der Leasingverbindlichkeit anwenden, was dazu führen würde, dass der Leasingnehmer den Effekt des Erlasses von Leasingzahlungen zu dem Zeitpunkt, an dem die Mietkonzession gewährt wird, in der P&L erfasst. Oder aber, dass er den Erlass von Leasingzahlungen durch Anwendung der IFRS 16-Regelung zur Modifikation bilanziert. Dieser Ansatz würde dazu führen, dass der Leasingnehmer den Effekt des Erlasses als eine Verringerung des Buchwerts des Nutzungsrechts erfasst. Und das IC hatte damals dem IASB empfohlen, Narrow Scope Amendment in Erwägung zu ziehen, um zu klären, wie ein Leasingnehmer zwischen der Modifikation, wie sie in IFRS 16 definiert ist, und dem Erlöschen oder beziehungsweise teilweisen Erlöschen der Leasingverbindlichkeit, die gemäß IFRS 9 bilanziert wird, zu unterscheiden hat. Und die Rückmeldung, die der IASB eingesammelt hat, deuten darauf hin, dass es immer noch unklar ist, wie ein Leasingnehmer IFRS 16 im Verhältnis zu IFRS 9 anwendet, um eine Mietkonzession zu bilanzieren, und dass dieser Mangel auch die Klarheit sozusagen und den Informationsnutzen beeinträchtigen könnte. Vor dem Hintergrund ist Frage 6.1 dann, inwiefern die beschriebenen Mietkonzessionen immer noch beobachtet werden und ob tatsächlich Unterschiede in der Bilanzierung festgestellt werden, die wirklich einen materiellen Effekt auf die ausgewiesenen Beträge haben. Können Sie da irgendwelche Beobachtungen teilen?
Ach, Corona sehen wir das kaum noch.
Ja.
Corona-Welle. Das sind ja nicht die Fälle, wo ich jetzt sage, irgendwie du nicht jetzt, dann kannst du ja nicht bei drin bleiben. Dann geht's so.
Nee, das sind die Fälle, die nachträglich verändert werden.
Und dann gibt's da zwischendurch Mietverzichtung.
Also ich denke auch, dass er stark abgenommen hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, eine Klärung, wie die dann zu bilanzieren wäre, wäre nicht schlecht. In Konzession. Weil es ja durchaus wieder andere Zeiten geben kann.
Wenn ich das über die für IFS 9, dann erfasse ich das in der P&L als quasi Ertrag und habe dann sozusagen aber mein Buchwert verändert. Ja, das geht dann über die Amortisation quasi über die Zeitdauer da rein. Erstens, wenn ich es über den Buchwert mache, als neutral und dann verteile ich es über niedrigere.
Ja. Also ich glaube, das ist ja jetzt weniger eine Diskussion. Also dass der Punkt da ist ja grundsätzlich valide. Wir haben ja auch schon, sag ich mal, die IFRS-IC-Historie dazu. Also ich glaube, fachlich hätte ich gesagt, ja, die Frage stellt sich und da kommt man sagen, okay, wenn damals schon Narrowscope Amendment vorgeschlagen worden ist, dann wäre es natürlich eigentlich konsequent im Rahmen des Peers aufzugreifen. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich ein Stück weit abwägen gegen. Wie widespread ist das tatsächlich noch? Wie viele Anwendungsfälle gibt es davon? Und sagt der ESB, dafür lohnt sich das dann aufzumachen, wenn der Umfang jetzt kleiner geworden ist. So, das ist ja jetzt wie mehr so, weiß ich nicht, so eine Abwägungsfrage, das ändert ja erstmal die Frage nicht, ne? Ist ja trotzdem da.
Ja, also der Punkt ist, zukunftsfeste Lösungen sein sollen, wo ja schon mal gezeigt wurde, dass es diese Anwendungsfälle geben kann, wenn es auch immer dann wahrscheinlich nur ein kurzer zeitlicher Rahmen ist, aber trotzdem kann es das geben und dass wir dann eine Regelung bräuchte, insbesondere wenn bekannt ist, dass es dieses Thema schon gibt. Das ist ja eigentlich das, was er vorhin gemeint hatte, dass man die Lösung in der Schublade hat, wenn das Thema virulent
ist. Ja, so, ist ja immer so, also man kann, ich glaube, das kann man doch schon sagen, dass es vielleicht im Teil aber viel weniger geworden ist. Ich weiß halt nicht mehr, wie das bei der IC-Eingabe war, was da eigentlich bei uns rausgekommen war. Als Diversity in Practice meine ich. Das ist ja jetzt auch ein Teil der Frage hier. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Bestehen.
Ja, mal gucken,
ob man das nochmal so ein bisschen, teilweise, ich sag mal, ein bisschen aufwärmt für die Antwort, ob das noch repräsentativ ist, aus heutiger Sicht. Ja.
Du willst noch, oder wartest du, dass es weitergeht?
Ja, sowohl als auch. Ich hoffe, dass du mich erlöst und einfach weitermachst.
Aber in der Kommentierung ist es doch, finde ich es relativ klar, so wie Andreas sagt, wir schreiben, Sachverhalte gab es während der Pandemie, danach haben sie stark abgenommen. Die offene Bilanzierungsfrage sehen wir. Und mehr müssen wir doch gar nicht dazu sagen, was das ISB dann daraus macht, ob es den Standard deswegen aufmacht oder nicht, ich glaube nicht, aber das ist ja dann...
Ich glaube, jetzt die Frage kommt das immer noch vor. Ich glaube, wir würden sie ernsthaft überlegen, ob jetzt hier vor dem ist, nee, haben wir nie
gesehen. Momentan nicht. In der jetzigen wirtschaftlichen Situation.
Von irgendwie konnten ja alle mitmachen. Ja.
Klar, geht die Welt auch nicht unter.
Ja, so, was ist noch Selling this back, ne?
Genau, Frage 6 oder Thema 6.2. Dann geht es darum, dass im Peer zu IFRS 15 einige Stakeholder um zusätzliche Guidance oder Beispiele für die Beurteilung, ob die Übertragung eines Vermögenswerts im Rahmen der Sale and Leaseback Transaktion eine Veräußerung im Sinne von IFRS 15 darstellt, gebeten hatten. Und das ISB beschloss daraufhin, im Rahmen dieses Peers hier zu IFRS 16 weitere Erkenntnisse zu dieser Frage zusammenzutragen. Rückmeldungen, die an das ISB angelangt sind, deuten darauf hin, dass es in einigen Situationen schwierig sein könnte, zu bestimmen, ob die Übertragung eines Vermögenswerts durch den Verkäufer, Leasingnehmer in der Sale-Leaseback-Transaktion wirklich eine Veräußerung gemäß IFRS 15 darstellt. Schwierigkeiten können beispielsweise dann auftreten, wenn eine Verlängerungsoption des Verkäufer-Leasingnehmers in der Leaseback-Transaktion es dem Verkäufer-Leasingnehmer erlauben würde, das Leasingverhältnis im Wesentlichen über die gesamte verbleibende wirtschaftliche Nutzungsdauer des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu verlängern. Oder aber auch, wenn beispielsweise ein ganzes Gebäude verkauft und nur ein Teil dieses Gebäudes, zum Beispiel ein Stockwerk, zurückgemietet wird. Anderes Beispiel bezieht sich darauf, dass ein Verkäufer-Leasingnehmer einen Vermögenswert zurückliest, der sich von dem verkauften Vermögenswert unterscheidet. Ne? Zum Beispiel verkauft er erst ein unrenoviertes Gebäude und liest dann ein renoviertes Gebäude zurück. Anderes Beispiel, der Leasingnehmer hat ein Vorkaufsrecht, wenn der Käufer-Leasinggeber beschließt, den Vermögenswert zu verkaufen. Oder auch als letztes Beispiel, was ja aufgeführt ist, der Käufer-Leasinggeber klassifiziert das Leaseback als Finanzierungsleasing, ob das halt quasi ein Indikator ist, dass kein Sale erfolgt ist. Ja. Genau, einige Stakeholder haben darüber hinaus auch ein, das unklar ist, ob die Feststellung der Übertragung der Verfügungsgewalt über den zugrunde liegenden Vermögenswert später neu beurteilt werden kann. Beispielsweise dann, wenn eine Rückkaufoption unausgeübt ausläuft. Oder auch, ob es einen Prozentsatz des Vermögenswerts oder der Nutzungsdauer eines Leasebacks gibt, der die Bilanzierung der Transaktion als Verkauf ausschließt. Ja, und wie gesagt, vor dem Hintergrund dann Frage 6.2. Wo erfragt wird, wie oft Schwierigkeiten bei der Beurteilung, ob tatsächlich eine Veräußerung vorliegt, beobachtet werden und an welchen Stellen da wirklich dann materielle oder wesentliche Effekte auf die ausgewiesenen Beträge entstehen. Gibt es da Ihrerseits Beobachtungen?
Also das Thema Verlängerungsoptionen sehen wir schon häufiger. Sich dann ja immer die Frage stellt, ist das dann bei Prüfen des Verkaufs in 15 das faktisch dann sowas wie die Kaufoption, die ja im Umsatz also schädlich ist. Ja. Dazu gibt es dann wenig Guidance. Das wäre schon schön. Komm.
Naheliegend kann ich zu den ganzen Themen nichts sagen und ich habe auch noch keine Bachelor- oder Masterarbeit vergeben.
Du brauchst auch jetzt mal einen Anlass.
Ja, genau.
Wir bis zum 15.10. abschließen.
Das Thema, was da angesprochen worden ist mit Limited of Account, das sehen wir halt auch häufiger. Das sind ja die Fälle, ich verkaufe Gebäude mit Land und miete nicht alle Etagen zurück. Das ist ja die Frage, was mache ich mit dem Land? Muss ich das aufteilen oder muss ich es nicht aufteilen auf die Dinge? Das hat ja schon eine Relevanz beim Testen, ob die Kontrolle übergegangen ist oder nicht.
Ja, dann würden wir die Punkte erstmal mitnehmen, gucken, ob im Rahmen des Outreaches noch irgendwelche Faktoren genannt werden. Und ansonsten jetzt, glaube ich, schnell noch auf Themenfeld 6.3 eingehen. Da sind wir immer noch im Zusammenspiel von EFR 16.
Vielleicht noch ein
bisschen. Ja, darf, gerne.
EFR 16 verweist ja einfach nur auf die Betrus 15. Und in der BC steht ja ausdrücklich mal drin, dass man keine zusätzliche Guidance geben wollte. Aber wenn man sich dann tatsächlich mal die Indikatoren anguckt, die im 15.38 dann ja drinstehen, dann muss man einfach sagen, der größte Teil ist für Leasing-Transaktionen schlichtweg nicht einschlägig, was dann das Leben halt auch immer sehr stark erschwert. Also Present Right to Payment oder Legal Title, das sind ja alles keine Indikatoren, die sind halt einfach, das ist halt immer das Gleiche. Und da tut man sich dann schon in der Praxis dann schwer.
Ja, nehme ich gerne mit. Werden Sie dann im Entwurf der Stellungnahme alle wiederfinden. Ja. Genau, letztes Thema oder beziehungsweise vorletztes Thema, aber letztes bei dem, was benannt wird. Ziel seid auch nochmal das Zusammenspiel von IFRS 16 mit IFRS 15 beim Sale and Leaseback. Da die Erfassung von Gewinnen oder Verlusten. Bei der Erarbeitung von IFRS 16 hat sich der ISB dazu entschlossen, dass der Gewinn oder Verlust, den Verkäufer-Leasingnehmer bei einem abgeschlossenen Verkauf im Rahmen von der Sale-Lease-Back-Transaktion erfasst, den Betrag des Gewinns oder Verlusts widerspiegeln sollte, der sich auf die übertragenen Rechte bezieht. Der ISB ging davon aus, dass diese Beschränkung des Gewinns, der beim Verkauf des Vermögenswerts erfasst wird, den Anreiz verringern würde, solche Transaktionen durchzuführen, um bevorzugtes Bilanzierungsergebnis zu erzielen. Jetzt ist es so, dass die Rückmeldungen darauf hindeuten, dass einige Stakeholder Bedenken gegen eine teilweise Gewinn- und Verlusterfassung bei einer Sale- und Leaseback-Transaktion haben, da ihrer Ansicht nach eine solche Bilanzierung nicht mit dem Bilanzierungsmodell in IFRS 15 vereinbar ist, auf das sich eben die Sale- und Leaseback-Transaktionen oder die Anforderungen beziehen. In den Kommentaren sagt die Stakeholder zum Beispiel, dass die Bewertung des Nutzungsrechts und der Leasingverbindlichkeit in der Sale-Leaseback-Transaktion sich von den Regeln für die Zugangsbewertung für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, die nicht Teil von Sale-Leaseback-Transaktionen sind, unterscheidet. Das ist klar. Und dass das Modell der teilweisen Gewinn- und Verlustrealisierung von einem Unternehmen komplexe Berechnungen verlangen kann und für den Nutzer schwer zu verstehen ist, wenn man es für die Prognose zukünftiger Cashflows verwenden möchte. Das sozusagen als ja, als eingesammelte Kritik und vor dem Hintergrund dann Frage 6.3, dass da erfragt wird, ob die Begrenzung des Gewinns bzw. des Verlusts zu entscheidungsnützlichen Informationen führt oder ob neue Hinweise oder Argumente dafür vorliegen, dass die Kosten der Anwendung der Vorschriften erheblich von den erwarteten Kosten abweichen. Ja, wieder Frage in die Runde. Ist es sachgerecht einerseits, andererseits entsprechen die Kosten dem, was sachgerecht und vertretbar sein sollte? Oder gibt es da neue Erkenntnisse?
Ich halte das für sachgerecht, für die Transaktion halt viel zu oft in der Praxis.
Immer noch.
Einfach nur eine unbegrenzte Gewinnrealisation zulassen kann.
Hat sich an den Volumina oder an der sozusagen Attraktivität was geändert?
Ich glaube, den Drops der Bilanzierung hat man halt gelutscht, dass man es nicht kann, aber es ist halt trotzdem auch noch attraktiv. Das bringt halt erstmal kurzfristig einen Catch.
Mhm. Gut, nehmen wir das mit. Frage 6.4.
Wo wir noch ein Anwendungsproblem sehen, ist in dem Moment, wenn der Veräußerer gleichzeitig Erbauer ist, beispielsweise bei einer Immobilie, es wird gleich auf dem Land gebaut und der Umsatz wird eigentlich over time realisiert, was man dann eigentlich in den Fällen machen muss oder wie man damit dann umzugehen hat.
Da gab das Stichwort Cashflow, haben wir da noch, weil wir jetzt einmal sozusagen Bilanz PNL durch sind, haben wir da noch ein Thema in der Cashflow-Rechnung?
Haben wir ein Thema? Von welchem Hintergrund oder?
Ja, aus welcher Richtung? Also Miggis, ich meine, es wäre natürlich nicht unmittelbar jetzt in unfälliger Weise ihr V16-Verhältnis, wenn man mit ihr 7 läuft, dann haben wir auch gerade drüber gesprochen, parallel. Haben wir gerade Gedanken nochmal vorbei. Aber ist nur ordentlich.
Also gefleckt wurde nichts an der Stelle jetzt.
Das ist in der ASAP. Das ist einer der Fälle, der noch geklärt werden soll.
Ja.
Und ich, wir hatten eben drüber gesprochen, also ja. Die S7 ist, wir warten mal ab, ob das ihr bei 16 Projekt mit Pier.
Achso,
ja. Und da weiß ich zurück auf ihr S4. Also, aber das war nicht wir, sondern in den
ja.
Und, ja. So.
Die letzte Mal beim Cash-Out, ne?
Ja, es ist ja ganz so eine ähnliche Diskussion, so vorher noch beim Factoring und
bei
vielleicht fragen Sie die Zeit, dann ja die Fälle, wo ich praktisch über die gesamte Nutzungsdauer miete. Jetzt kaufst du in letzter Konsequenz, ich aber trotzdem was die niedrigen abzubilden habe und damit ja das Investment zeige. Das ist dann aber einfach so.
Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, letzte Frage 6.4 ist dann quasi Sammelposten, ob sonst noch Themen gibt, die relevant sind und im Rahmen des Peers berücksichtigt werden sollten. Ich weiß nicht, ob Ihnen da noch was unter den Nägeln brennt. Bei EFRAG ist an der Stelle zum Beispiel nochmal in die Diskussion hochgekommen, dass es immer noch schwer ist, herauszufinden, ob ein konkreter Vertrag wirklich in den Scope von IFRS 16 fällt, dass das halt immer noch in der Analyse komplex ist, insbesondere halt in Bezug auf Intangibles, beispielsweise Software-Lizenzen und Cloud-Computing. Das ist nur ein Gedanke, der bei EFRAG dann nochmal benannt wurde. Weiß nicht, inwiefern Sie das unterstreichen wollen oder nicht. Auf alle Fälle in dem Rahmen, den Herr Barg vorhin skizziert hat, ob das wirklich massive Verwerfungen hervorruft. Ich glaube, wenn das das Kriterium ist, dann haben wir an der Stelle nichts weiter aufzuführen.
Können Sie mal die Diskussion stellen, ob wir in dem Zusammenhang dieses Corporate Rapper-Thema nochmal adressieren wollen? Denn ja, auch das ist ein Thema, der Verkauf einer Tochtergesellschaft und das Rückmieten der eigentlichen Corporate Rapper liegenden Vermögenswerte. Ist das ein Fall von Sale and Leaseback, ja oder nein? Ungeklärt passiert auch, aber knüpft ja an viele andere Dinge. Es knüpft ja so das 15-Thema an, aber wir haben ja verstanden, dass das auch ein längerfristiges Thema ist, aber einfach nochmal darauf zu drängen, dass das wirklich an allen Ecken brennt, die Corporate Rapper-Thematik.
Ja. Gerne. Genau, wie gesagt, ansonsten am 26.09. ist der Outreach zusammen mit den internationalen Kollegen und wie gesagt, gibt es vielleicht ja auch nochmal Punkte, die wir dann in der nächsten Sitzung am 9.10. Oktober besprechen können. Da würden wir dann einen Blick auf den Entwurf der Stellungnahme werfen.
Genau. Und jetzt ist es dann 15, das heißt nächste Sitzung
passt noch.
Wir dann auch
ja,
genau. Zum Abschluss kommen, weil wir danach haben wir kaum noch eine Wehrmasse tatsächlich. Mhm. Muss dann schon sitzen sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir den Tagesordnungspunkt damit. Herzlichen Dank. Und jetzt würde ich den Rest gerne bitten, dass wir noch kurz das Stolz-Thema einmal aufrufen, um da sozusagen unserer Pflicht ein Stück weit Genüge zu tun und die Aufnahme